ARD Sounds.
NDR Info. Zwischen Hamburg und Haiti.
Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht seid ihr in Skandinavien schon ein bisschen mehr rumgekommen als ich. Wir sind heute in Schweden an einem Ort, den kenne ich nur aus Erzählungen. Und zwar von meiner lieben Kollegin Merle Schark. Sie hat uns diesen schönen Satz mitgebracht.
In Göteborg skrivs inga dikter. Här skrivs bara fakturor. Das säger ju rätt mycket.
In Göteborg schreibt man keine Gedichte, sondern Rechnung. Da muss man mal kurz sacken lassen. Willkommen zwischen Hamburg und Haiti mit Philipp Abrisch. Keine Gedichte, sondern Rechnung. Wir versuchen heute mal herauszufinden, wie die Menschen in Göteborg so ticken, warum sie so sind und was das mit der Atmosphäre dort macht. Und vielleicht sind die ja gar nicht so schlimm, die Göteborger. Und wir können uns was richtig Gutes abschauen von denen hier in Deutschland. Ihr könnt euch schon denken, Merle hat nicht nur diesen Einsatz mitgebracht, sie hat noch viel mehr aus Göteborg zu berichten. Jetzt bei mir im Studio, freue mich riesig, denn Merle lebt in Göteborg und kennt sich einfach richtig gut aus. Hi Merle.
Moin moin, oder hey.
Hey, in Göteborg werden keine Gedichte geschrieben. Ist das nur ein Spruch oder was war es dran?
Klares Jein, würde ich sagen, tatsächlich. Es ist schon so, die Stadt ist sogar eigens für den Handel über die Nordsee und den Nordatlantik gegründet worden damals. Und dementsprechend hat es eine Industrie und eine Handelsgeschichte. Und es gibt nach wie vor viele Unternehmen, die dort sitzen und es als Tor zur Welt benutzen. Wie Volvo kennt man vielleicht in Deutschland ganz gut. Oder auch viel im IT-Sektor und so. Aber ich würde sagen, heute wird der Satz der Realität und dem Kulturleben, was es trotzdem gibt, überhaupt nicht mehr gerecht.
Überhaupt nicht mehr. Für alles gibt es eine Rechnung. Das klingt ja erstmal so, als würde es ein bisschen ruppig zugehen oder zugegangen sein in früheren Zeiten.
Ja, also heute, finde ich, merkt man davon nicht mehr so wahnsinnig viel. Also es ist schon so dieses warme Skandinavische. Man passt auf, dass man sich nicht gegenseitig auf die Füße tritt. Und aber klar, so wie in jeder etwas rafferen Industriestadt lässt sich das auch immer noch in der Architektur sehen. Also es gibt so viele Industrieschornsteine, die man noch so sieht. Und vielleicht macht das auch ein bisschen was mit den Menschen, die dorthin ziehen, dass die so ein bisschen unprätentiöser sind.
Wer nur Rechnungen schreibt, der muss ja unglaublich reich geworden sein über die Jahrzehnte, Jahrhunderte. Wie würdest du denn die Stadt beschreiben, das Göteborg-Gefühl?
Ja, reich vor allem an Möglichkeiten, finde ich. Also man kann an einem Tag irgendwie schön mit Bullerbügeschirr brunchen, dann raus in den Scherengarten fahren, da wandern, baden, picknicken, abends schick essen gehen. Und wenn man möchte, nochmal ja, dann zu irgendeinem halblegalen Rave in irgendein Industriegebiet und tanzen, bis die Sonne wieder aufgeht, wenn sie überhaupt untergegangen ist. Und das alles in Fahrraddistanz. Also es ist super eng, familiär, grün, wirklich schön.
Geschäftsleute, die Rechnungen schreiben, das waren ja immer schon auch Menschen, die auf andere zugegangen sind, ne? Offen waren für Austausch, muss man ja, wenn man Geschäfte machen will. Göteborg ist dann vielleicht doch ein bisschen anders als das übrige Schweden, das ich mir ja immer so ein bisschen vorstelle wie versteckt hinterm Jackenkragen.
Ja, das sagen sogar die Schweden selbst. Also, dass es ein bisschen offener ist, weltoffener, bunter, vielfältiger, diverser. Und ich finde, also vielleicht auch meine persönliche Theorie, es ist ja auch nicht ganz weit weg von den britischen Inseln. Und ich finde, den Einschlag merkt man schon so in der Kneipenkultur. Es ist immer irgendwie abends ein Pubquiz oder man trinkt ein Bier und hat einfach Lust und ist gesellig.
Aber kein Guinness, oder?
Auch, findet man auch, es gibt viele Irish Pubs tatsächlich auch, aber es gibt natürlich auch Norrlands Guld und viele lokale Brauereien tatsächlich auch.
Viel zu entdecken, das tun wir. Göteborg, die Stadt, in der keine Gedichte geschrieben werden. Wenn das für einen Ort in Göteborg gilt, dann wahrscheinlich besonders hier bei der Fischauktion. Lass uns mal eintauchen, Merle.
Montagmorgen, 6:30. Ich stehe im Fischereihafen in Göteborg in LKW-Abgasen und Nieselregen und frage mich, wer ist um diese Uhrzeit bitte gut gelaunt? Die Leute hier aber offenbar schon. Wer noch nicht so richtig wach ist, wird es spätestens, wenn wie jeden Tag auf die Sekunde genau die Auktion eingeläutet wird. Es ist die Gelegenheit für Fischhändler, Restaurantbetreiber und Grossisten, einen guten Fang für ihr Geschäft zu machen. In den großen Hallen direkt am Fluss Götaelv werden im Schnitt jeden Tag 20 Tonnen Fisch umgeschlagen. Es ist die größte Fischauktion Schwedens. Kabeljau, Schellfisch, Seelachs, Rotbarsch, Makrele und natürlich Hummer, Krebse und Krabben werden hier jeden Morgen von über 100 Fischereibetrieben angeliefert. Den Fang der kleinsten sammeln LKW der Fischauktion entlang der ganzen Westküste ein.
Göteborg ist ja Schwedens Hauptstadt, wenn es um Fisch und Meeresfrüchte geht. Wir haben hier das Meer direkt vor der Haustür. Die Fischerei ist Tradition und besonders der Hering hat lange der ganzen Westküste den Lebensunterhalt gesichert.
In ihrer über 100-jährigen Geschichte sind Hafenanlage und die Fischhallen zwar mit der Industrie gewachsen. Die Göteborger Fischauktion ist im durchdigitalisierten Schweden aber die einzige, die nach wie vor komplett analog funktioniert. In Stockholm oder Smögen geben Händler per Mausklick von überall aus der Welt ihre Gebote ab. In Göteborg geht das nur direkt vor Ort und mit eigenem Qualitätscheck, erzählt Auktionsmanager Robert Thielander.
Sie probieren die Krabben auch. Sie wollen ja wissen, wie die Textur ist und wie der Salzgehalt. Viele Kunden haben ihre Lieblingsboote, von denen sie immer kaufen. Deshalb kann der Preis auch stark variieren.
Stark heißt zwischen 5 und 60 Euro pro Kilo Krabben, je nach Angebot und Nachfrage. Und diese persönliche Note verleiht der Göteborger Auktion eine besondere Dynamik.
Da ist immer ein bisschen Schlitzohrtaktik dabei. Alle hier sind ja Kollegen aus der Fischbranche, aber gleichzeitig Konkurrenten. Man will also nicht, dass jemand Ware zu billig bekommt. Manche bieten also nur deshalb weiter mit.
Und zwar am besten so, dass die Konkurrenz nicht mitbekommt, wer da den Preis hochtreibt, erzählt mir Auktionator Mats Liljestrand. Für den das manchmal eine echte Herausforderung ist.
Manche geben deutliche Handzeichen, aber manche stehen auch nur da und nicken. Und einige zwinkern nur oder stehen einfach nur da und gucken dich an. Aber sie wissen, dass ich weiß, was sie meinen, weil sie es eben immer so machen. Aber das ist wohl das Schwierigste, zu lernen, jeden Käufer zu deuten.
Trotz aller Tricks sorgt der enge Kontakt auch dafür, dass alle die Konkurrenz sportlich nehmen.
Wir sehen die Kunden hier als Arbeitskollegen. Wir verbringen ja jeden Tag 2,5 Stunden miteinander und lachen und scherzen gemeinsam. Wir haben hier immer eine gute Stimmung.
Merle, das klingt nach Küstenidylle wie aus dem Bilderbuch, aber da zeigt sich vielleicht auch die bedenkliche Lage in den Weltmeeren, Stichwort Überfischung, Klimawandel?
Ja, absolut. Also Roger Thielander hat mir auch erzählt, dass es heute deutlich weniger Fisch bei der Auktion gibt, weil einfach weniger zur Verfügung steht und dass mit den Wassertemperaturen sich auch das Angebot verändert. Also offenbar zieht der Dorsch immer weiter weg von der Küste, weil es dem da zu warm wird.
Hier haben wir Tintenfisch. Das ist eine dieser Arten, von denen wir in den letzten 5 bis 10 Jahren deutlich mehr reinbekommen. Und die meisten, die fischen oder dazu forschen, sind der Ansicht, dass das daran liegt, dass unsere Gewässer hier wärmer werden und sich darin neue Arten ansiedeln.
Noch relativ jung im Angebot sind im Frühjahr auch pflanzliche Meeresprodukte.
Zuckertang zum Beispiel. Das ist zwar noch kein sehr großes Produkt, wir Konsumenten sind daran ja noch nicht so gewöhnt, aber wir verkaufen hier schon einiges davon.
Spätestens nach ein paar Minuten zwischen Hummer, Krabben und Rotbarsch bekomme ich selbst zu so früher Stunde Appetit auf Fisch. Nur ausgerechnet das erweist sich hier als Problem. Als Privatkundin komme ich gar nicht so leicht daran. Nicht mal am Foodtruck, direkt vor der Halle. Fisch? Fehlanzeige. Offenbar haben die Händler nach getaner Arbeit dann doch eher Lust auf Hotdog.
Okay, kann man ja verstehen, wenn man den ganzen Tag mit Fisch arbeitet und ihn verkaufen muss, dass man ihn nicht auch noch essen will. Also wo gibt's denn in Göteborg frischen Fisch für Leute wie uns?
Also es gibt natürlich ein paar Restaurants, die wirklich einen Fokus auf Fisch haben und den nicht nur so mit als Beifang anbieten. Aber es gibt auch eine Art Fischmarkt in der Stadt, in der sogenannten Fischkirche. Das hat mit Kirche erstmal nicht viel zu tun, die sieht nur ein bisschen so aus. Und da kann man dann auch einfach reinspazieren und entweder frischen Fisch kaufen oder auch zubereiteten. Ist ein bisschen schicker und wenn man es jetzt so ganz bodenständig haben möchte, würde ich empfehlen, einfach mal zu einem großen Supermarkt zu fahren. Da stehen manchmal so Fischwagen dann auf dem Parkplatz davor und die beziehen ihren Fisch in der Regel auch von der Auktion.
Ich habe mal in Stockholm Sushi gegessen, ziemlich random zum Mittagessen, nicht viel erwartet und war wirklich geschockt, wie gut der Fisch war, wie gut das Sushi war, fast wie in Tokio. Übrigens auch preislich, also total günstig. Wie ist das in Göteborg?
Ja, wer braucht denn Sushi, wenn man auch frische Austern und Krabben haben kann? Natürlich, asiatische Küche ist in Schweden oder im Norden, glaube ich, generell immer hoch im Kurs. Da gibt es viele Restaurants. Aber ich habe da relativ ungeschulte Geschmacksnerven, von daher traue ich mir da jetzt kein Urteil zu. Ich kann aber zum Beispiel empfehlen, wenn es Häppchen sein, so in kleinere, dann verschiedene eingelegte Heringsvarianten auch zu probieren. Aber ich hoffe, das ist keine Sushi-Lästerung.
Bestimmt nicht Sushi-Lästerung. Merle, wenn nicht Fisch, wenn nicht Hotdog, was essen die Menschen in Göteborg sonst am liebsten?
Ja, die Geschmäcker sind natürlich so divers wie die ganze Stadt oder die Menschen, die dort leben. Aber was ich mir habe sagen lassen, ist zumindest, dass Göteborg schon auch, was vegane Optionen angeht, ein relativ großer Vorreiter in Schweden ist. Also vielleicht auch, weil die Menschen da ein bisschen diverser sind oder ja ein bisschen bodenständiger und viel ausprobieren mögen. Das ist vielleicht so eine Besonderheit in Göteborg.
Ja, der Teller ist ja auch immer so ein bisschen was wie ein Spiegel, was du isst, das bist. Kurz gesagt, wenn das stimmt, wer sind die Göteborger?
Soll ich jetzt versuchen, irgendeine charmante Fischkopf-Variante abzuleiten?
Genau.
Okay, ich versuche mal mit meinem letzten Krabbenbrötchen, das ist so das Signature-Dish, aber das war eine Kombination aus japanischem Weißbrot als Basis mit Aioli drauf, koreanischen Chiliflocken, Tomatenmark, vielleicht aus Italien, und nannte sich spanisches Krabbenbrötchen. Also vielleicht sind die Göteborger einfach ein besonders kreativer, bodenständiger Mix aus gutem Geschmack.
Göteborg, hast du gerade schon gesagt, Industriestadt, Hafenstadt, viel Austausch. Würdest du sagen, das prägt die Mentalität der Leute bis heute?
Ja, ich finde schon. Also gerade durch die großen Unternehmen, die auch eng mit der Technischen Hochschule verzahnt sind, die übrigens nach dem ehemaligen Direktor der Ostindien-Kompanie benannt ist, nach William Chalmers, kommen halt viele neue Leute ständig in die Stadt. Und das heißt auch, dass Leute da sind, die Lust haben, wieder neue Menschen in ihr Leben zu lassen. Das heißt, man ist gesellig, man ist offen und gründet Vereine oder Facebook-Gruppen, verabredet sich zum Laufen, zum kostenlosen Yoga im Park und versucht immer, dass es für möglichst viele offen ist, möglichst günstig ist und man einfach ja unter Leute kommt.
Göteborg, eine offene Stadt. Du bist mit der Bahn unterwegs gewesen. Komm, da springen wir jetzt mal auf.
Das ist Gerd Hinjell, Modell M32, Wagen 421 und eine von hunderten blau-weißen Straßenbahnen, die das Bild in Göteborg prägen. Im Gegensatz zu den meisten anderen überlebte ihr Schienennetz die Umstellung von Links- auf Rechtsverkehr in den 60er Jahren. Deshalb ist es heute mit 173 Kilometern das längste in den nordischen Ländern. Der Hauptstadt Stockholm etwas voraus zu haben, das erfreut das Göteborger Herz immer ganz besonders. Vielleicht sind die Sporwagner auch deshalb eher Familienmitglieder als Transportmittel. Jede bekommt ihren eigenen Namen. Und ich bin heute eben mit Gerd Hinjell unterwegs, benannt nach einer Göteborger Schauspielerin. Anders als die unterirdische Stockholmer Tunnelbana, die für ihre kunstvoll gestalteten Stationen bekannt ist, ruckeln Gerd Hinjell und ich auf unserem Weg ins Zentrum an überirdischen Wahrzeichen der Stadt vorbei. An der Fischkirche mit ihren markanten Giebeln und Spitzbogenfenstern oder an der Prachtstraße Avenin.
So eine U-Bahn ist für Sightseeing ja überhaupt nicht zu gebrauchen.
Björn Johansson ist Göteborger durch und durch.
Warum habt ihr in Göteborg keine U-Bahn? Wir haben nichts zu verbergen.
Er und sein Freund Kalle Ström gehören zur Straßenbahngesellschaft Ringlinien, die die verrenteten Familienmitglieder aus der Flotte pflegt und als Museumslinie für Sonderfahrten einsatzbereit hält.
Es ist die beste Straßenbahn der Welt.
Die Straßenbahn ist die Lebensader der Stadt.
Und zwar schon seit 1879.
Mit Pferden bis 1902. Dann kamen die elektrisch betriebenen Wagen.
Die kann ich in der alten Wagenhalle im Stadtteil Gurda in all ihrer hölzernen Pracht bewundern und auch betreten.
Ja, geh gern rein und schau, wie schön sie damals waren.
Mit Öllampen, warmer Holzverkleidung und langen Bänken, auf denen man sich gegenüber saß. Kalle hat selbst 41 Jahre lang als Straßenbahnfahrer gearbeitet. Auch das ist natürlich mehr als ein Job. Und vielleicht auch ein Einblick in die Göteborger Seele.
Wir haben hier in Göteborg einen besonderen Humor und mögen es, mit den Leuten an Bord zu scherzen. Wenn einer fragt, du, wann fährt die letzte Straßenbahn zum Slotskogen, sagt man was wie, naja, da werden wir beide wohl nicht mehr leben.
Mein Highlight des Museums in der alten Wagenhalle ist der Simulator, in dem ich mich fühlen kann wie eine echte Straßenbahnfahrerin. Inklusive tickendem Fahrtenschreiber. Und natürlich
Hier hast du zwei Pedale und dann fährt man genau wie mit einem Automatikauto.
Mit 60 Kilometern pro Stunde gleite ich über den Hauptverkehrsknoten Brunsparken Richtung Kungsportsplatzen, dem Ausgangspunkt für viele Shoppingtouren.
Wenn du an einer Haltestelle halten willst, achte auf die Markierung am Bordstein. Da soll man anhalten.
Anfahren, anhalten, Türen auf und zu, das klappt gut. Aber die Knopfvielzahl überfordert mich dann doch ein bisschen.
Das ist der Funk. Wenn es zum Beispiel Streit gibt und du schnell mit der Polizei in Kontakt kommen willst, dann drückst du auf diesen Knopf.
So weit lässt es der Simulator nicht kommen. Für den Einsatz im echten Wagen reicht es für mich aber noch nicht. Das merke ich schnell, als wir in die Museumsbahn wechseln. Aber wir fahren nicht los, wenn ich hier jetzt raufdrücke, oder?
Doch, dann rollt der Wagen.
Dann mache ich es vielleicht doch lieber nicht.
Nein.
Dafür bietet Kalle mir eine Mitfahrgelegenheit zu einem Ort meiner Wahl an. Stilecht mit der Museumsbahn.
Merle, jetzt die große Frage, wo seid ihr hingefahren? Ich hätte mir da irgendwie ein schönes Café mit Zimtschnecken ausgesucht. Gibt's sowas in Göteborg?
Ja, guck mal, hätten wir uns einen Wagen teilen können? Ich bin nach Haga gefahren.
Haga.
Ja, genau.
Richtig ausgesprochen, oder?
Ja, also als Deutscher würde man Haga sagen, aber wenn man auf Schwedisch muss man A sagen, O denken, also Haga.
Ja, A sagt, muss auch O sagen. Und aber einmal kurz, was ist das, Haga?
Das ist ja so ein ganz niedlicher, pittoresker Stadtteil mit vielen kleinen Cafés, Boutiquen und wie so eine eigene kleine Stadt in der Stadt, weil es früher der erste Vorort war, der außerhalb der Stadtmauern war.
Man brauchte mehr Platz, aber es war auch praktisch, weil die Seemänner hier nah am Hafen wohnten. So konnten sie sicher sein, dass sie auch nach Hause kamen, wenn sie spät anlandeten. Denn die Stadtmauern wurden ja nachts geschlossen.
Fredrik Barth vom Stadtmuseum erklärt, wie eine boomende Hafenstadt unter ihr eigener Pragmatismus Haga hervorbrachte. Und auch die vielen bunten Holzhäuser hier. Ihre steinernen Sockel beherbergen heute oft kleine Geschäfte und Cafés, die für mich den Charme des Stadtteils ausmachen.
Es gab damals die Regel, dass man aus Brandschutzgründen nicht mehr als 2 Stockwerke aus Holz bauen durfte. Also hat man 2 aus Holz gebaut und noch eines aus Stein darunter.
Drei der historischen Wohnungen haben Barth und seine Kollegen wieder so hergerichtet, dass wir hier noch einmal ins 19. Jahrhundert eintauchen können.
Hier stehen wir in der Wohnung des Eisenträgers Fredrik Pettersson. Ein Zimmer und Küche, das war so das Übliche in der Arbeiterklasse. Hier steht der Herd, gekocht wurde über offenem Feuer. Und dann gibt es noch einen Backofen.
Eisenträger, das waren die Männer, die das Eisen, auf Schwedisch Järn, das aus der Bergbauregion Dalarna am Bahnhof ankam, in den Hafen trugen. Mit einem Zwischenstopp bei der Eisenwaage am Järntorget, auf den Hagas Hauptstraße zuläuft. Dort wurde das Metall gewogen, einer Qualitätskontrolle unterzogen und dann in alle Welt verschifft. Lange blieb Haga ein Arbeiterviertel mit einfachen Wohnstandards auf engem Raum. Noch in den 1980er Jahren teilten sich Familien hier das Plumpsklo im Innenhof. Das Viertel bekam einen Schmuddelruf.
Man sah Haga als kleinen Schandfleck an, als unmodern, zurückgeblieben und heruntergekommen. Man wollte etwas anderes daraus machen.
Hausbesetzern und Anwohnerinitiativen in den 70er Jahren gelang es zumindest, ein Viertel der älteren Häuser vor dem Abriss zu retten und sie so zu renovieren, dass Haga heute ein kleines Idyll für jedermann ist. Besonders aber für Freunde der Kaffeekultur.
Merle Schaak ist unterwegs in Göteborg. Wenn ich dir so zuhöre, ich habe das Gefühl, das ist keine Stadt, die laut ist oder sich sofort aufdrängt, zumindest bei den Menschen. Man kann das so sein, ohne dass jemand was von einem will?
Ja, also laut, jetzt nicht bei den Menschen, aber sonst schon. Es wird viel gebaut, es boomt tatsächlich. Aber sonst, was das Miteinander angeht, ist wirklich so. Es ist eher so ein, ja, komm, wir machen es hier gemeinsam nett, egal wie schlecht das Wetter gerade ist.
Du lebst ja in Göteborg, richtig? Wenn man da länger ist, verändert einen das selbst auch ein bisschen? Merkst du was?
Ich weiß nicht, ob das jetzt mit Göteborg zu tun hat. Also vielleicht allgemein so ein bisschen die nordische Gelassenheit, dass so ein bisschen entspannter alles angeht, man sich nicht so gegenseitig auf die Füße tritt und Ellenbogen ausfährt und so ein bisschen mehr, ja, Diplomatie walten lässt. Das, ja, doch schon.
Wem es doch ein bisschen zu dolle ist in der Stadt, der kann ja auch mal raus vor die Tür. Vor die Tür, du warst in Hönö. Richtig ja, ausgesprochen?
Hönö, ja.
Das klingt ein bisschen sächsisch, aber ist schwedisch und liegt in den Scheren, stimmt's?
Ja, ganz genau, in seinem nördlichen Scherengarten. Er gilt als Sommerparadies. Aber als ich mich auf den Weg in den Scherengarten machen will, ist er fast unsichtbar. Erst kurz vor dem Anleger in Lillavarholmen taucht die Fähre aus dem dichten Nebel auf. Sie zählt hier genauso als Straße wie die aus Asphalt, die in den kleinen Ort im Norden von Göteborg führt und die vorgelagerten Inseln im 10-Minuten-Takt mit dem Festland verbindet. Während der südliche Scherengarten mit seinen kleinen Felsinseln vor allem ein Schönwetterausflugsziel und Urlaubsort für Städter und Touristen ist, leben auf Hönö das ganze Jahr über 5000 Menschen. Es ist die meistbevölkerte Insel im Scherengarten, was ich an so einem nebligen Samstagmorgen kaum glauben kann. Aber als Kind der Küste weiß ich, an einem Ort findet man unabhängig vom Wetter zuverlässig Leben, im Hafen. Und auf Hönö im Gästehafen Klorva. Mit Käse und Oliven kommt zumindest schon mal mediterraner Geschmack auf die Insel, deren Name sich vom altnordischen Wort für Wetzstein ableitet, weil das raue Kattegat ihre Klippen so glatt geschliffen hat. Auch Johanna und Peter holen sich mit Oliven und Trüffelkäse ein bisschen Spanien-Flair ins Haus. Und über die Sehnsucht nach Sonne kommen wir schnell ins Gespräch. Seit 2 Jahren wohnen sie hier auf Hönö, erzählen sie.
Ich finde es fantastisch. Sobald man auf der Fähre ist, spürt man diese Ruhe. Jetzt komme ich nach Hause. Und irgendwas ist hier draußen immer los. Allein schon durch die Natur, das Licht, das Meer. Das gibt einem Sicherheit.
Die Insel lebt in ihrem ganz eigenen Rhythmus, finden sie.
Jetzt beginnt die Fischfangsaison. Jetzt die Hummersaison. Jetzt die Krebse und so weiter. Das spürt man dann auf der ganzen Insel, wenn es soweit ist. Jedes Jahr. Das gefällt uns.
Und gerade Johanna hat ein besonderes Verhältnis zu Hönö. Schon ihr Urgroßvater lebte hier, in einem Haus ziemlich mittig auf der Insel. Und dahin nehmen die beiden mich jetzt mit.
Tja, krass, es wirkt so wirklich wie ein vertrauensseliges Bullabü da draußen, oder? Dass jeder mit jedem irgendwie befreundet ist und ins Gespräch kommt.
Ja, also wahrscheinlich nicht immer jeder mit jedem. Also es prallen schon auch Welten aufeinander, so alteingesessene Fischerfamilien und die Neureichen, die dann da ihre neuen Häuser in die Klippen bauen und die Preise in die Höhe treiben. Aber es ist schon wie oft auf Inseln, es gibt einen besonderen Zusammenhalt. Und Peter hat mir sogar erzählt, manche auch dort schließen ihre Türen noch immer nicht ab.
Offene Türen finde ich beeindruckend. Woher kommt dieses Vertrauen?
Ich glaube, manchmal ist es vielleicht sogar eher Pragmatismus als Vertrauen. Also wenn der Nachbar mal was braucht und ich bin gerade nicht zu Hause.
Schlüssel vergessen.
Ja, genau, sowas. Aber es ist natürlich schon auch eine geschlossene Gesellschaft und eine Gemeinschaft. Und ja, dann vertraut man sich wahrscheinlich auch ein bisschen mehr. Auch Johannas Familie hat mit der Fischereitradition hier an der Westküste zu tun, erzählt sie mir unterwegs. Aber eher indirekt. Denn ihr Urgroßvater Åke war anders als die meisten anderen Inseljungs.
Åke
wurde seekrank. Er fühlte sich auf den Fischerbooten überhaupt nicht wohl. Er war lieber mit seiner Mutter in der Küche und backte.
Und in den Inselküchen, beziehungsweise in ihren Steinöfen, entstand die Nahrungsgrundlage für die Wochen auf See. Ein besonderes Brot als Energielieferant für die Fischer, genannt Borgebröd.
Ein Brotkuchen mit viel Zucker und Fett, schön saftig und lange haltbar. Das wurde hier sehr viel gebacken.
Johannas Uropa erkannte das Potenzial, baute sich ein Haus mit großen Backöfen und wurde der erste im Scherengarten, der das Fischerbrot kommerziell vertrieb und bis nach Göteborg lieferte. Dort bekam es wegen seiner Herkunft den Namen Hönökaka, Hönökuchen, und ist bis heute in jedem Supermarkt zu finden. Allerdings in modernisierter Form mit weniger Zucker und Fett. Das Originalrezept fürs reichhaltige Borgebröd wollen Johanna und Peter jetzt an seiner ursprünglichen Stätte, im Hönökakanshus auf der Insel, wiederbeleben. Genau wie den alten Ofen. Der Teig aus Mehl, Wasser, Butter, Salz, Hefe und Zucker wird fast wie eine Pizza gebacken, erklärt Johanna. Auf einem Backstein zwischen 2 Feuerebenen im Ofen. Und mit einer großen Brotschaufel. Und die drückt sie mir direkt in die Hand. Im Handumdrehen sind alle um den großen Holztisch mit dampfendem Borgebröd, Aufschnitt, Käse und Marmelade versammelt.
Ja. Mhm.
Mhm. Ja. Mhm.
Johanna und Peter wollen aus dem gelben Haus mit dem traditionsreichen Ofen und kleinem Lädchen nun einen Treffpunkt für die ganze Insel machen. Mit Gartencafé, Kunstausstellungen und Konzerten.
Es geht hier nicht nur um Brot, sondern um die Verbindung zu den Menschen, der Gesellschaft. Wir bringen Musik ein und Kunst, Essen, Einrichtungen, Kultur. Das ist das Neue, aber immer noch mit dem gleichen Herzblut.
Ab und zu setzt sich Peter an den Flügel und sie öffnen die Türen der alten Bäckerei heute schon ganz spontan. Und dann wird aus einem grauen Tag im Meer ein echtes Inselerlebnis.
Merle, wie ist das bei dir? Fehlt dir manchmal was, wenn du in Göteborg bist?
Also abgesehen von lieben Menschen aus der Heimat eigentlich nicht unbedingt viel. Das Einzige, was es noch nicht nach Schweden geschafft hat so richtig, ist Laugengebäck. Laugengebäck. Ah, Laugen. Schwarzbrot, ja, haben sie sich abgeguckt inzwischen manchmal. Aber Laugengebäck gibt es noch nicht.
Andersrum, gibt es irgendwas, von dem du sagen würdest, ey, das würde ich sofort mitnehmen nach Deutschland? Oder können wir uns irgendwas merken, vielleicht offener sein, ein bisschen schnörkelloser sein, ein bisschen weniger Gedichte schreiben, ein bisschen mehr Rechnung?
Ja, diese Gelassenheit tatsächlich und dieses weniger stöhnen, sondern das Beste draus machen. In Göteborg gibt es zum Beispiel einen Spielplatz, der wird erst dann richtig cool, wenn es regnet, weil dann so Wasserspiele einsetzen und sowas. Ich finde so dieses, dieser angenehme, gelassene Pragmatismus, weniger Aufregung, weniger Ellenbogen, davon kann man sich was abgucken.
Weniger Ellenbogen. Merle Schaak war in Göteborg unterwegs und hat uns mitgenommen. Dank dir sehr für diese tollen Eindrücke. Ich muss da, glaube ich, unbedingt mal hin.
Ja, komm gern vorbei.
Super. Wenn ihr noch ein bisschen weiter von Schweden träumen wollt, die Kollegen von Radioreisen kennt ihr vielleicht, kommt ganz aus dem Süden vom Bayerischen Rundfunk. Die haben auch den Norden Europas entdeckt und haben eine Folge zu Schweden gemacht. Da geht es um Camping mit dem Fahrrad, um Skiwandern und so weiter. Tolle Folge, einfach klicken in ARD Sounds. Da gibt's auch uns übrigens in ARD Sounds. Seit 75 Jahren erzählen wir mittlerweile zwischen Hamburg und Haiti Geschichten aus der Welt. Bald haben wir Geburtstag, Mitte Mai. Und zu diesem Geburtstag möchten wir diesmal eure Reisegeschichten hören. Warum zieht es euch in die Welt hinaus? Was sucht ihr, wenn ihr unterwegs seid? Gab es eine Reise oder eine Begegnung, die eure Sicht auf die Welt verändert hat? Erzählt uns von diesen Momenten einfach Mail an haiti@ndr.de. Freuen wir uns drauf. So, das war's von uns zwischen Hamburg und Haiti. Danke dir, Merle, dass du da warst.
Ich danke auch.
Danke fürs Zuhören, sagen Alexander Gerhard, Jacqueline Britschek und ich, Philipp Abrisch.
Ein Podcast von NDR Info.